Liebe Brüder und Schwestern, was sagen uns die drei Lesungen des heutigen Sonntags? Beginnen wir bei unserem Propheten Amos, der scharfe Gerichtsworte an das Volk Israel wendet, in einer Zeit, wo Israel kriegsfrei ist, von den Assyrern nicht bedrängt wird, in einer Zeit, wo der Wohlstand sehr groß ist und auch die Kluft zwischen der reichen Oberschicht und der armen Landbevölkerung. Amos sagt in scharfen Tönen: Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern, doch das Fest der Faulenzer ist vorbei. Amos weist uns hier auf die Gefahr der Selbstgenügsamkeit hin, auf das sich selbst verlassen, auf die eigenen Kräfte sich verlassen können, auf eine Selbstkonzentriertheit, auf das bloße Vertrauen auf das Irdische, auf das Materiellen, auf das Ausruhen darauf, auf das Trägesein, auf das sich gehen lassen. Und somit, das hat es nämlich zur Folge, auf das nicht mehr Denken an Gott. Ein Mensch nämlich, der an Irdischem so satt ist und so erfüllt ist, der braucht nicht mehr an Gott zu denken, so scheint es ihm. Es führt also zur Gottvergessenheit, diese Selbstgenügsamkeit. Und Amos rüttelt weiter auf, indem er sagt, das Fest der Faulenzer, also diese Selbstgenügsamkeit, die ist vorbei, die wird einmal vorbeigehen, denn es kommen Tage der Veränderungen, so auch für das Volk Israel, denn die Assyrer, die werden durchmarschieren durch dieses Land bis nach Ägypten. Es kommen wirtschaftliche und politische Veränderungen, Einbrüche und Katastrophen. Ähnlich ist es im Leben eines jeden, der sich selbst genügt, der sich auf sich selber verlässt, der nicht an Gott denkt. Denn auch für ihn können verschiedene Schicksale kommen, Lebensveränderungen, Krisen. Ja, der Tod wird für jeden kommen, ebenso das persönliche Gericht vor Gott und das große Endgericht. Die Zeit des Faulenzens wird für jeden einmal vorbei sein. Ähnlich wie Amos ruft dann in der zweiten Lesung der Apostel Paulus zu Timotheus: Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor all dem, strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus ruft genauso dazu auf, nicht selbstgenügsam, nicht faul zu sein, sondern aktiv zu werden, nicht nur nach dem irdischen Glück zu streben, sondern ein gerechtes, ein tugendhaftes Leben zu leben, ein frommes Leben, ein gläubiges Leben, ein Leben voller Liebe, voller Treue und voller Sanftmut. Ja, das macht das Leben eines Christen aus, nicht faul zu lenzen, nicht faul sein, sondern sich stets zu bekehren, immer wieder sich auf den Weg zu machen, sich zu verändern, sich und sein Leben umzukrempeln und sogar, das sagt uns Paulus, zu kämpfen. Wir haben den guten Kampf des Glaubens hier auf Erden zu kämpfen. Doch dieses Kämpfen, liebe Brüder und Schwestern, das sehen wir auch an Leuten, die nicht gläubig sind. Jeder Mensch muss kämpfen. Was unterscheidet also den Gläubigen in diesem Kampf von jemandem, der nicht an Christus glaubt oder nicht glaubt? Es ist das Folgende, nämlich unser tugendhaftes Leben, das ist lediglich Zeugnis und Ausdruck für etwas viel Tieferes, für die Bindung, für die Liebe, für die Lebenshingabe, die wir an Christus in unserem Herzen tragen. Aus dieser engen Bindung zu Christus, aus dieser Liebesvereinigung, wächst fast automatisch auch ein tugendhaftes Leben. Denn wir wollen, uns drängt es dazu, mit unserem Leben die Größe Christi die Größe Gottes zu bezeugen. Das unterscheidet uns von den anderen Menschen, von den anderen Kämpfen, von anderem Tugendstreben, was es auch bei Ungläubigen gibt, diese innere Mitte, dieses Erste, von Christus her zu leben, diese Christusliebe, die uns motiviert zu einem anderen Leben. Das Zeugnis geben also für Christus. Und genau dieses Zeugnis, das sehen wir dann in der dritten Lesung, wird nicht gelebt. Es wird kein Zeugnis gegeben von diesem reichen Mann. Und als Lohn dafür, als eine logische Konsequenz seines irdischen Handels, sieht er sich, ach Schreck, auf einmal in der Unterwelt wieder. Er landet nicht so wie der reiche Mann Lazarus im Schoß Abrahams, so die damalige jüdische Vorstellung, als Belohnung für den Guten, für den Gerechten, sondern er landet in der Unterwelt, im Hades oder auch, so können wir sagen, in der Hölle. Es ist ein Ort, der ein tiefer Abgrund zwischen dem darstellt, wo sich Lazarus befindet, dem Himmel, der Glückseligkeit. Es besteht eine definitive Scheidung von dieser Hölle zum Himmel. Es gibt keine Verbindung dazu. Es ist ein Ort, der trostlos ist, der, so haben wir es gehört im Evangelium, der mit dem Feuer gekennzeichnet wird, mit etwas Brennendem, mit etwas Unauslöschlichem. Es ist ein Ort der Gottferne, der ewigen Qualen, der Verzweiflung, das entnehmen wir den Worten des Reichen, ein Ort der Trostlosigkeit auf immer. Sie müssen sich vorstellen, für die ganze Ewigkeit ist es dort trostlos, ohne Trost, ohne die Gegenwart Gottes. Was für ein furchtbarer Ort, die Hölle. Es ist ein Ort, an dem es keine Linderung mehr gibt. Denn auch der Reiche, das haben wir gehört, bittet um Linderung durch wenigstens eine Fingerspitze von Wasser. Aber selbst diese Fingerspitze des Wassers, wir können hier an die armen Seelen denken, denen wir auch manchmal das Weihwasser spenden. Selbst diese leichte Linderung kann diesem Reichen in der Hölle nicht mehr zukommen, weil dieser Ort so definitiv, so konkret und so abgeschieden von Gott und der Seligkeit ist. Und in dieser großen Verzweiflung ruft dieser reiche Mann zu Abraham zu, indem er aufblickt: Dann bitte ich dich, Vater, schick Lazarus in das Haus meines Vaters, damit nicht auch noch meine 5 Brüder an diesen Ort der Qual kommen. Er bittet darum, aus seiner schrecklichen Erfahrung heraus, dass die anderen nicht an diesen Ort kommen mögen. Doch die Antwort darauf ist klar. Die 5 Brüder und im gewissen Sinn wir alle Menschen haben die Möglichkeit, um zu erkennen, wer Gott ist, was er für Worte gesprochen hat, was er von uns möchte, was er von uns erwartet. Wir konkret als Christen haben die Worte des Evangeliums, die Worte Jesu, die Lehre der Kirche, die uns zeigen, auf was unser Leben ausgerichtet sein sollte. Wir brauchen keine großen Erscheinungen, wir brauchen keine Geisterrufen, wir brauchen keine besonderen Gnadengaben, sondern wir haben schon so viel gegeben, was uns den richtigen Weg weist. Fassen wir also noch einmal zusammen, was uns diese 3 gehörten Lesungen sagen. Amos sagte uns und rief uns dazu auf, nicht selbstgenügsam, faul und zu sorglos zu sein. Muntern wir also auch andere dazu auf, sich zu engagieren, an die ewigen Dinge zu denken, an Gott zu denken und auch des Lebensernstes sich bewusst zu werden. Der Apostel Paulus rief in der 2. Lesung dazu auf, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, ein tugendhaftes Leben zu führen, was ein Zeugnis ist für die Liebe Christi, die in unserem Herzen herrscht. Ermuntern wir also auch andere dazu auf, zu Christus zu kommen, in ihm das Lebensglück zu finden und von daher ein anderes, ein reiches, ein schönes Leben, ein tugendhaftes Leben zu führen. Und das Dritte, das vernahmen wir aus dem Evangelium nach Lukas. Uns wurde die Schrecklichkeit der Hölle, der Unterwelt vor Augen geführt. Muntern wir uns deshalb selber und auch andere dazu auf, stets an die Heilige Schrift uns zu hangeln und der Lehre der Kirche anzuhaften und weiterhin zu beten für die Bekehrung der Sünder, für die Sterbenden und für unsere Verstorbenen. Gelobt sei Jesus Christus.